Bitcoin pusht und steht kurz davor, die 80.000er-Marke zurückzuerobern. Und das, obwohl die Makrolage eine Rallye eigentlich gar nicht hergibt. Während die meisten Analysten schon den nächsten Bullrun ausrufen, häufen sich im Hintergrund extreme Risiken. Michael Saylor kauft aggressiv nach und Leverage baut sich schneller auf, als uns lieb sein sollte. Und das alles kurz vor der nächsten wichtigen Fed-Entscheidung am Mittwoch. Laufen die Bullen wieder blind in einer Falle oder sehen wir hier den echten Startschuss der lang ersehnten Bitcoin-Gold-Rotation, mit der fast keiner mehr gerechnet hat? Wir wollen es heute klären.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 16. März. Ich bin Johannes Maxwaite und an meiner Seite unser Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan. Bitcoins Resilienz wandelt sich zu Aufwärtsmomentum. Man hat es in den letzten Tagen ja förmlich spüren können, dass Bitcoin steigen will. Was sagen deine Longs?
Ja, zuerst mal hallo ihr Lieben, hallo nochmal Johannes. Ja, immer mal wieder einen Test auf der Oberseite. Ne? Noch bewegen wir uns hier in der Range. Da waren wohl, hat man gestern Abend deutlich gesehen, zu viele Leute im Vorfeld des Future Openings short. Vermutlich haben sie alle gesagt, okay, diese ganze Iran-Nummer wird eh wieder abverkauft. Immerhin kann man erstmal sagen, ein neues Hoch, wenn auch nur minimal drüber, über den vorherigen. Aber für mehr als ja so richtig Short-Liquidation hat es, sieht es zumindest aktuell aus, noch nicht gereicht. Dementsprechend wird die Range gehandelt. Bezüglich meiner Longs, ich habe eine Teilposition liquidiert an der Oberseite, ein bisschen zu früh gestern Abend, hätte nicht gedacht, dass wir da noch über die Nacht höher gehen und den Rest dann mit einer ersten Short-Position heute Morgen, als ich quasi aus dem Bett gefallen bin, dann bei ungefähr 74.000 abgesichert. Immerhin haben wir im Hoch heute Morgen dann genau das Tief tatsächlich fast auf den Dollar genau vom 7. April auf der Unterseite quasi erstmal angetestet. Mal gucken, ob es weitergeht und wir das zurückerobern können.
Ja, nicht nur bei Bitcoin geht's rund, auch Meme-Coins senden uns ein Signal. Memes sind zum Wochenbeginn tatsächlich der dominierende Kryptosektor nach prozentualen Zuwächsen. Wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, die riskantesten Assets am Kryptomarkt, die zeigen uns meist noch vor Bitcoin, wo die Reise hingehen soll. Auf Wochensicht sind Doge, SHIB, Pepe, Bonk und Co. und wie sie nicht alle heißen, teils mehr als 20% im Plus, teilweise auch auf Tagesbasis. Ich schaue auch immer wieder gerne auf Fartcoin, der Meme-Coin der Wall Street, der auch so ein bisschen sagt, was machen so die Wall Street-Degens, und auch Fartcoin ist zweistellig im Plus. Wir sehen zweistelliges Wachstum auf Wochen- und Tagessicht. Stefan, was sagt uns der heutige Meme-Pump? Sind die Degens back?
Naja, also meiner Meinung nach sind die Mehrheit der Pumps tatsächlich chartbedingt. Einige haben sich zuletzt nämlich auf einem niedrigen Niveau erstmal stabilisieren können. Da reicht es dann aus, wenn ein paar Krypto-Twitter-Calls vielleicht posten, dass sie ihre Meme XYZ dort eingestiegen sind, gekauft haben, und dann kommen solche Moves. Wenn man mal guckt auf CoinGecko und sich einfach mal die Liste der Meme-Coins anguckt, ich weiß nicht, was Bill Don schon wieder ist, aber man sieht hier Pepe, ein paar Fartcoin, du hast das schon gesagt, ein paar sind ein bisschen am Laufen. Insgesamt mit Blick auf das Handelsvolumen hier, ne, da sehe ich dann aber teilweise, dass das sehr wohl relativ überschaubar ist. Wir sehen zwar hier schon mal so 140 Millionen, aber bei Pepe immerhin 847 Millionen, das ist so, zumindest mal signifikantes Niveau. Wir sehen aber auch sowas wie Brad hier mit 10 Millionen, das ist, naja, nicht der Rede wert, kann man vielleicht sagen. Nichtsdestotrotz, die sind erstmal ein wenig gestiegen. Ob wir da von ja, nachhaltiger Rallye sprechen können, wird mal sehen. Das Momentum spricht erstmal nicht so richtig dafür.
Ja, du hast ja mit der Community vor ein paar Tagen schon über Meme-Coins gesprochen. Wie spielst du Meme-Coins? Was davon ist in deinem Portfolio, was nicht und warum?
Ich habe die tatsächlich letzte Woche, also noch vor dem Pump, nachzulesen bei uns in unserem BTC Echo Community Telegram Channel genannt. Ich habe Positionen in Pepe, die auch jetzt mit unter den Top-Performern ist. da für mich Urgestein und der Frosch ja schon lange, für Leute, die länger im Internet rumhängen, weit vor Krypto schon bekannt war, auf Seiten wie Reddit und Co. Dann halte ich eine Position in Pudgy Penguins, weil da tatsächlich, hat man vorhin auch drüber gesprochen, eine Art Brand hintersteht und die Firma macht mittlerweile auch vielleicht auch marketingtechnisch einfach dann viel richtig. Und für den Fall der Fälle, dass Memecoins ein nachhaltiges Revival bekommen sollten, habe ich eine Posi in Pamfan, sozusagen der Utility-Play in diesem Sektor, da hier immerhin ein stetiger Revenue-Stream ist und anteilig dieses Revenue, also die Umsätze, die da generiert werden auf Pamfan, dann immer für Token-Buybacks genutzt werden. Insofern kann man, wenn es wirklich zu so einem nächsten Solana-Memecoin-Run kommt, da dann vielleicht auch ein bisschen was profitieren von, würde ich sagen.
Ja, ihr seht es, Stefan hat es auch gerade angesprochen, es lohnt sich, unserer Telegram-Gruppe beizutreten, um so eine Signale möglicherweise früher zu erhalten als jetzt hier im Podcast. Stefan macht dann halt solche Signale und Moves gelegentlich auch mal dort publik. Worauf wartet ihr also noch? Kommt in die BTC-Echo-Telegram-Gruppe. Stefan hat es gerade gesagt, @BTC-Echo-Chat, alles klein, so heißt es. Und wenn mein Fastplay euch verwirrt hat, den Link gibt's auch in der Videobeschreibung. Wir kommen jetzt aber einmal parallel zum Risk-On-Move bei den Memes zum absolut entscheidenden Punkt der heutigen Folge und zum Hauptgrund, warum ihr bei dieser Rallye extrem wach sein bleiben müsst. Wir sehen es jetzt hier schon im Chart. Er ist von CoinGlass, glaube ich. Das Muster ist bekannt. Zeitgleich zum Bitcoin-Pump nimmt das Open Interest, also vereinfacht ausgedrückt die Summe der offenen Kryptowetten, stark zu. Das gleiche Muster war auch in den letzten Fake-Outs, waren es ja da vorausgegangen, was uns zumindest sagt, dass Vorsicht geboten ist. Ist hier in den roten Kästen gezeigt. Gleiches Bild bei ETH. Ein Open Interest Anstieg von 18% in 24 Stunden. Ein Analyst von CryptoQuant hat dazu auch die aktuelle Spot Futures Ratio auf Binance ausgepackt. Das ist der nächste Chart. Und da sehen wir, wir haben heute 6-mal so viel Futures-Volumen wie Spot-Volumen. Das ist der extremste Wert seit 2023, hier gut zu sehen. Gesund wäre Spot-Dominance-Verhältnis bei 1. Und wir sind aktuell bei 0,14. Also um das nochmal richtig einzuordnen, das gesamte Bild, was wir auch aktuell haben, müssen wir auch die Punkte so ein bisschen verbinden. In der Regel ist es so, steigt das Open Interest und der Spotmarkt zieht kräftig mit, dann ist das ein meistens gesundes, konstruktives Zeichen. Steigt das Open Interest, aber ohne echte Spotkäufe im Hintergrund, bauen wir hier ein extrem fragiles Kartenhaus auf, weil da einfach mit Hebeltrading oder das Hebeltrading dominiert und dort sind Liquidationen einfach wahrscheinlicher. Stefan, wie bewertest du die Entwicklung in Bezug auf den aktuellen Anstieg?
Ja, ich hole da einfach mal die Liquidation Levels raus. Wie du hast es schon gesagt, es war sehr, zumindest auf den ersten Blick, erstmal sehr Perpetual getrieben, also Futures getrieben. Sehr quasi die Hebel, die Freunde mit dem großen Hebel waren wieder unterwegs. Und es war mit Sicherheit, das konnte man dann gestern schon sehen, ein rein FOMON der Bullen in Perpetuals und die Market Maker haben dann auch ja einfach mal kräftig mitgeholfen, sind mitgeschwommen sozusagen, um nämlich diese Short-Position, ihr seht es hier oben, diese tiefen roten oder orange-roten Bereich, wo viele Short-Liquidationen bei Bitcoin in diesem Fall dann abgeholt werden würden und teilweise auch abgeholt wurden in den frühen Morgenstunden heute. Und viele haben einfach auch Short-Positionen aufgemacht über das Wochenende, weil sie genau Angst vor dem Iran-Konflikt hatten, weil sie dachten, okay, es wird bestimmt dann gleich wieder fallen, wenn es losgeht. Dann kam es einmal anders, dann ging es hoch. Und diese Short-Liquidationen, was machen die? Die potenzieren natürlich diesen Anstieg der Longs nochmal zusätzlich, weil wenn ein Short geclosed wird, wie schließt man den, indem man den Long öffnet sozusagen? Der wird egalisiert. Insofern steigt der Kurs dann, genanntes Short Covering, doch mal nochmal zusätzlich ein. Da sehen wir aber auch eine Menge liegt hier im Bereich zwischen 74 bis knapp 76, so 75,5 ungefähr. Also sprich ein bisschen Potenzial in Richtung noch mehr Liquidationen hätten wir. Und ähnlich sieht es auch bei Ethereum aus, hier zu sehen. Da haben wir nämlich die Zone um 2200, 2300 US-Dollar. Die ist definitiv interessant aus Market-Maker-Sicht, um es mal so zu sagen. Dementsprechend könnten sogar Shorts in der Spitze, ihr seht es hier hoch, bis so grob 2400 US-Dollar noch angelaufen werden. Was gerade, wenn Spotkäufer halt nicht nachhaltig mitziehen, dann aber auch du hast es schon gesagt, die Gefahr bringt, dass die Liquidity Zones auf der Unterseite in den Blick geraten. Denn die seht ihr auch hier. Bei Ethereum sind es ungefähr der Bereich um 1,8 wieder. Bei Bitcoin wäre es dann mal, gehen die ersten los bei ja, 67.000, 68.000. Wir hätten dann sogar in der Spitze noch runter in Richtung 60.000 wieder was. Aber so weit wollen wir gerade mal nicht gucken. Nur zur Erinnerung, die können auch mal länger offen bleiben. Das heißt nicht rein, wir gehen da wieder hin. Das hat dann damit was zu tun, würden wir jetzt in Dollar Rejection sehen. Und dann kommen wir nachher noch zu den anderen Gründen, warum wir dann, wenn es denn nochmal neuen Gegenwind gibt, irgendwann vielleicht die Market Maker sagen, okay, dann holen wir die Unterseite wieder ab. Alles möglich in diesem Sinne. Es ist allerdings so, dass man insgesamt sagen muss, dass wir da dann vielleicht auch abhängen, was machen die US-Indizes in dieser Woche. Letzte Woche hat sich Bitcoin zum Beispiel relativ und auch der Krypto relativ resilient gezeigt. S&P 500 hat zum Beispiel am Freitag auf Wochenschlussbasis auch auf am Wochentief geschlossen. Bitcoin hat sich trotz dieses leichten Rücksetzers am Freitag dann eigentlich gut gehalten und hat dann ja auch heute Morgen oder beziehungsweise gestern spätabends wieder losgelegt. Man muss zudem bei den Spotkäufen auch immer noch differenzieren. Ne? Diese Spotkäufe, die von CryptoQuant erhoben werden, sind tatsächlich die, die auf den Exchanges passieren. Für Bitcoin und Ethereum gibt es aber, und das wissen wir ja, noch andere Möglichkeiten, gerade für Institutionelle zu investieren. Da sind wir sehr schnell bei den Spot-ETFs. Da haben wir bei Bitcoin mit 767 Millionen, allein tatsächlich 600 Millionen über IBIT, nun die dritte Woche in Folge Inflows gesehen, von kumuliert mittlerweile rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Und die finden ja OTC statt, ne? Coinbase Prime und Co. Lässt grüßen, wissen wir. Und beeinflussen so gesehen, das Spot-Kaufvolumen, was CryptoQuant dann erhebt, nämlich nicht. Ähnlich wie bei Ethereum, wo wir auch in der Vorwoche immerhin mal wieder leichte Zuflüsse, 160 Millionen US-Dollar gesehen haben in die Spot-ETFs. Und dann haben wir noch zusätzlich ja die Käufe von bei Ethereum in diesem Fall durch Bitmain jede Woche. In der Vorwoche haben die wieder 61.000 Ethereum gekauft. Und die ja ebenfalls OTC logischerweise geschehen, primär über Galaxy oder auch Falcon X. Und mit Eric Voorhees hat zudem der Shapeshift-Gründer und auch, du hast es vorhin noch ergänzt, der Venice AI-Gründer, hatten wir vor ein paar Wochen auch mal drüber gesprochen, kräftig via OTC Ethereum im Umfang von ungefähr 50 Millionen US-Dollar erworben. Spannend wird es eigentlich, um es mal abzukürzen, ob diese Instis und Wale kann man sie auch nennen, mit ihren Käufen richtig liegen und die Buy-Power ausreicht für eine Trendfortsetzung. Zumal, das vielleicht noch ergänzt dazu, 75.000 US-Dollar bei Bitcoin ist auch am Options-Markt, hatte ich heute Morgen nochmal geguckt, eine unglaublich wichtige Marke. Sollten wir da nämlich einen Ausbruch darüber sehen, dürfte ein Market-Maker womöglich gezwungen sein, sich selber einzudecken und die müssen sich dann wahlweise über Futures oder tatsächlich auch Spot eindecken. Das heißt, die müssten dann auch zu Käufern werden. Das könnte dann womöglich weiteren Rückenwind für Bitcoin bedeuten.
Ja, wenn ihr eure Bitcoin bzw. BTC Echo Experience komplementieren wollt, dann holt euch jetzt die BTC Echo App, verfügbar im App Store und im Play Store. Mit Echtzeit-News, Kursalarm, Prognosen und Analysen bleibt ihr immer top informiert. Downloaden, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Und dazu empfehle ich noch an der Stelle das BTC Echo Plus Abo, das bereits ab 1 Euro erhältlich ist, wo die Inhalte nochmal eine extra Schicht tiefer gehen, mit exklusivem Zugang zu Expertenanalysen, Interviews und Hintergrundberichten. Ja, Stefan, einmal dieses Bild, was sich uns zeigt. Eine andere interessante Entwicklung, auf die viele Analysten bereits gezeigt haben, ist auch, dass Bitcoin steigt, während Gold fällt. Also eher das Gegenteil zu dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Auf X & Co. wurde immer wieder die Theorie in den Raum gestellt, dass Bitcoin ja dem Goldpreis mit einem Lag von circa 6 Monaten, mal mehr, mal weniger, je nach Analyse und Theorie, folgt. Bitwise hatte in einer jüngsten Analyse die Gründe auch dafür genannt und gezeigt, dass Bitcoin im Verhältnis zu Gold auch stark überverkauft war. Also Gold, so heißt es in der Analyse, gilt in der Regel als Frühindikator für den geldpolitischen Kurs, da es früher sehr gut mit den mittelfristigen Realrenditen korrelierte. In diesem Zusammenhang signalisiert Gold also sehr lockere Geld- und Fiskalpolitik, die sich dann irgendwann in der Regel mit einem gewissen Lag, mit einer Verzögerung auf Bitcoin auswirken sollte. Wie wertest du aktuell die Lage bei Bitcoin versus Gold? Vor allem auch im Chart hier, dieses Technische.
Ja, wir können ja mal gucken. Einfach, wir hatten auch unlängst mal darüber gesprochen gehabt. Wir haben jetzt tatsächlich, 7 Monate in Folge hat Bitcoin gegenüber Gold verloren. Jetzt haben wir seit Ende Februar tatsächlich zum Startpunkt des der militärischen Auseinandersetzung im Iran tatsächlich so eine Art Turnaround gesehen. Sehe ich, wenn ich in einen kürzeren Zeiteinheit gehe. Da seht ihr es ganz gut, dass wir im Endeffekt hier in dem Bereich 28. Februar, da ging es los, da haben wir dann wirklich das Tief gesehen. Und jetzt sind wir, hat Bitcoin gegenüber Gold tatsächlich in der Spitze aktuell roundabout 22% an Boden gewonnen. Und ja, ich finde den Bitcoin-Gold-Chart insofern auch immer interessant, da er mehr oder weniger inflationsbereinigt ist, kann man sagen. Und diese intrinsischen Bewegungen oder Stärke, Schwäche einer Währung, in diesem Fall US-Dollar, weil darauf schauen wir primär, wenn es um Bitcoin, den Kurs geht, so eine Art rausrechnet. Insofern ist das so ein bisschen ein klareres Bild. Das kann einem nämlich auch vielleicht noch ganz kurz gezeigt, oftmals so einen Hint geben, wo Bitcoin eigentlich seine wirklichen Hochs gemacht hat. Ne? Viele wissen ja, dass wir denken, oh, wir hatten ja ein neues All-Time-High bei Bitcoin im was, Ende Oktober 25. Das war gegen Gold schon gar nicht mehr zu sehen. Das Gold gegen, also das All-Time-High gegen Gold war tatsächlich Ende 24, Anfang 25. Da hatte Bitcoin gegenüber Gold sein All-Time-High gemacht. Dann ein tieferes hochgemacht im August, und wenn ich dann gucke, wie es im Oktober, November aussah, da stand er schon deutlich drunter. Insofern kann das immer ein Indiz dafür sein, wenn man sieht, oh, es läuft ja super gegen Gold, also Bitcoin macht ein neues All-Time-High, überall liest man das, und dann guckt man hier mal in den Chart, dann sieht man, okay, das kann auch ein Stück weit an der Schwäche des US-Dollar liegen. Rechnet man das raus, sieht man, gegen Gold sieht es nämlich ein bisschen anders aus.
Ja, das ist auch immer für die Ursprungsidee und die Ideologie hinter Bitcoin entscheiden. Ne? Also wenn du halt wirklich das bessere Geld sein willst, dann ist das eigentlich der wichtigere Chart. Du willst besser als Gold sein, nicht nur besser als der US-Dollar, der eigentlich auch dasselbe Schicksal hat wie viele andere Fiat-Währungen. Das Ganze bringt uns aber zum absoluten Showdown in dieser Woche, dem Mittwoch. Wir stehen vor der ersten und wichtigsten Fed-Leitzinsentscheidung seit Ausbruch des Krieges im Nahen Osten. Der gesamte Kryptomarkt erwartet ja sehnlichst darauf, dass Fed-Chef Jerome Powell endlich wieder die Zinsschraube lockert. Glaubt man der aktuellen Theorie der Analysten von Bitwise, müsste die Fed uns ja dann am Mittwoch genau diese erlösenden Signale für baldige Zinssenkung geben oder zumindest in den nächsten Wochen. Schauen wir der Realität aber mal ins Auge. Durch den Iran-Krieg haben wir einen Ölschock, der die weltweiten Inflationserwartungen wieder massiv nach oben peitscht. Die Datenlage ist auch wirklich erdrückend. Die Kerninflation, die klebt weiter bei 2,5%. 2% ist ja das Ziel der Fed. Das sind aber nur die CPI-Daten. Und die PCE-Zahlen, auf die sie ja bevorzugt schauen, kamen deutlich heißer rein als erwartet. Letzte Woche oder vorletzte Woche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, die waren zwischenzeitlich erhöht. Die kamen jetzt, die neuesten, da kamen tatsächlich innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen zweimal Daten, weil die so einen Lag hatten wegen dem Shutdown. Da haben die dann nachgeliefert. Die sind jetzt wieder minimal und also quasi im Rahmen der Erwartung gewesen, aber deutlich weiterhin oberhalb dieses 2%-Ziels. Und vorab genommen, diese Woche kommen wieder Erzeugerpreise. Wenn die nämlich dann wieder deutlich wieder gestiegen sind, dann ist das wieder ein Indiz dafür, dass die nachgelagert auch wieder in die Inflationsdaten reinkommen. Also insofern.
Genau, und das Wichtige ist ja auch, dass das teure Öl da noch nicht einmal eingepreist ist. Das wird ja aber sicherlich dann erst in den nächsten Inflationsveröffentlichungen kommen. Das heißt, wenn die Fed jetzt die Zinsen senkt, gießt sie tatsächlich dann auch noch pures Benzin ins Inflationsfeuer. Und das sehen wir auch in den Erwartungen für eine Leitzinsentscheidung hier im Chart, die drastisch seit Kriegsbeginn eingebrochen sind. Also auch in der nächsten Sitzung wird es wahrscheinlich keine Leitzinssenkung geben. Das sollte jedem klar sein. Wir kommen gleich zu dem, was wichtig ist. Auf der anderen Seite, das muss man ja auch sagen, bröckelt das wirtschaftliche Fundament in den USA auch drastisch. Die Schätzungen für das US-Wirtschaftswachstum, die sinken weiter, und wir haben bereits eine scharfe Korrektur bei den Zahlen am Arbeitsmarkt gesehen. Heißt im Klartext, dass Jerome Powell, der Chef der Fed, muss jetzt die Geldpolitik eigentlich lockern, um die Wirtschaft nicht komplett an die Wand fahren zu lassen oder zumindest die Rezessionsängste da so ein bisschen im Zaum zu halten. Das ist auf jeden Fall eine gefährliche Mischung. Ne? Stefan, was wird Powell uns am Mittwoch signalisieren? Was meinst du? Also seine Worte in der PK, die sind ja viel wichtiger als das, was die Fed letztendlich dann entscheidet am Mittwoch.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein mehrfaktorielles Problemniveau aktuell. Wir haben ja überall irgendwo Brandherde, potenzielle. Und Powell wird, ich weiß, so einfach es jetzt vermeintlich klingt, eher, was die Zinsentscheidung geht und wahrscheinlich dann auch in der PK, an seiner abwartenden Haltung erstmal festhalten, vielleicht sogar festhalten müssen. Gerade wo die Auswirkungen des Iran-Kriegs in den Daten, du hast es schon gesagt, noch nicht enthalten sind, weil die immer rückblickend sind. Gleichsam sieht man aber, dass zuletzt Analysten die Inflationserwartung für sämtliche Länder eigentlich wieder erhöht haben. auch muss er die GDP-Daten für tatsächlich das laufende Quartal abwarten. Du hast es gesagt, die waren deutlich vor das Vorquartal zurückgekommen. Die waren dann zuletzt in der Vorwoche mit 0,7% Wachstum, muss man sagen, krass unter den Erwartungen und echt schlecht, könnte man jetzt mal meinen. Die Prognose waren 2,8%, 1,4 waren es bei der ersten Schätzung, bei der zweiten Schätzung in der Vorwoche waren es dann nur noch 0,7%. Das dürfte aber, sagen manche Analysten, auch viel oder dem geschuldet sein, hauptsächlich, dass wir diesen Shutdown im Vorquartal hatten. Und vielleicht eine kleine Entlastung, die Atlanta Fed, die so quasi zeitnahe Daten erhebt, die sagt, nee, macht mal keine Panik, wir werden irgendwo bei auch 2% Wachstum auch für das Vorquartal im Endeffekt dann wohl rauskommen, davon gehen die aus, heißt nicht, dass die richtig liegen müssen. Du hast aber gesagt, da eine Zentralbank, und das ist das Ding, dieser Ölpreis, also quasi der nächste Elefant, der gerade im Raum steht, diese Entwicklung des Ölpreises halt nicht beeinflussen kann. Und diese in mehreren Segmenten des Warenkorbs, welcher ja für die Inflationsberechnung herangezogen wird, widerspiegeln wird, ne? Sei es in den einzelnen Waren, sei es im Güterverkehr, sei es bei den Importen für die Industrie, wenn die chemische Industrie zum Beispiel, also alles, wo irgendwo Öl weiterverarbeitet wird, steigt das natürlich rein, sei es im Flugsektor, wir wissen, Kerosinpreise haben sich verdoppelt seit Kriegsbeginn, das haut natürlich auch wieder rein, weil dann Reisen wieder teurer werden für die Leute, also der Inflationskorb dürfte das in irgendeiner Weise diesen gestiegenen Ölpreis dann auch widerspiegeln in den nächsten Monaten, logischerweise. Und da ist quasi das Problem, dass wir schwer abzuschätzen ist, was hat das für einen Impact auf die Inflation und wie viel hat das eventuell negativen Impact aufs GDP, also aufs Wirtschaftswachstum. Und wir wissen, der Öl-Output über die Straße von Hormuz sind roundabout 20 Millionen Barrel pro Tag. Bleibt der länger reduziert und dann sehen wir im Grunde genommen, wie viele Tage die das aushalten können hier, die einzelnen Länder hier, bevor die dann im Endeffekt so eine Shut-ins bei der Produktion verkraften müssen. Da sehen wir schon, wir sind jetzt schon relativ weit gelaufen. Kuwait und Irak haben im Grunde genommen jetzt schon eingeknickt. Bei UAE geht es auch langsam los. Katar ist auch nicht mehr weit. Gleiches logischerweise auch für Gas. Und dann sehen wir aber gleichsam hier, dass wir Schätzungen danach bei einem Ölpreis, Barrel-Ölpreis von $108, wir sind jetzt minimal da drunter, ist richtig, aber quasi oberhalb der 100 können wir auch dann bei jeder News, die tagtäglich hier so reinkommt, auch schnell wieder sein. Das ist einfach sehr volatil, der Markt da gerade. Kann man sagen, dass der Inflationsimpact in den USA roundabout plus 0,8 betrifft, in Europa tatsächlich sogar mehr, 1,1. Dann sieht man dahingehend aber der Impact auf das GDP ist in den USA mit minus 0,1% geschätzt dann doch verhältnismäßig überschaubar. Bei uns in Europa wiederum minus 0,6, also uns trifft es da auch wieder stärker. Hat aber auch damit was zu tun, dass die USA ein Nettoexporteur von Gas und Öl ist, die also weniger abhängig sind von der Straße von Hormuz, was da passiert, muss man sagen. Was vorstellbar wäre, dass Powell gegebenenfalls über Instrumente wie zum Beispiel die Overnight Repos den zumindest, ja, einen weiteren Faktor meiner Meinung nach, der ein bisschen ausgeblendet wird gerade, stützen könnte, nämlich den in Schlagseite geratenen Private Credit Markt, weil der muss womöglich auch gestützt werden. Das Risiko einer sich über Zeit ausbildenden Finanzkrise, die ist auch nicht gänzlich vom Tisch, in den USA mit diesem Private Credit Collapse, Volumen hat der ungefähr zwischen 2,5 Billionen und 3 Billionen, also nicht unerheblich, wird derzeit zumindest noch nicht voll eingepreist, kann man sagen. Man sieht aber am XLF, das ist der ETF für den Finanzsektor im S&P 500, der hat seit Jahresbeginn jetzt ungefähr 12% korrigiert, der S&P zum Vergleich was 4-5%, also deutlich stärker gefallen. Das zeigt, dass der Bankensektor in den USA vor Problemen stehen könnte und Anleger aktuell zumindest mal Bankenaktien abstoßen oder sie nicht kaufen wollen. Und mit JP Morgan hat natürlich nun die größte Investmentbank der Welt angefangen, teils an BlackRock oder auch Apollo und Co., das sind im Grunde genommen die Private Credit Geber, vergebene Kredite, die sie an diese Unternehmen gegeben haben, abzuwerten und damit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Rückzahlungsausfalls nachzukommen. Da gab es dann am Wochenende auch einen großen Streit zwischen BlackRock auf der einen Seite, dem Titan, gegen JP Morgan im Grunde genommen. Also die kämpfen da jetzt quasi so ein bisschen gegeneinander. Das ist schon nicht unerheblich, was uns da so in der Gesamtgemengelage auf uns zukommen könnte. Und deswegen, ich will wie immer nicht in der Haut von Jerome Powell stecken, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, unter dem Aspekt ist vielleicht einfach eine neutrale Haltung, wie du schon gesagt hast, also Wait and See, die beste Option, zumindest erstmal. Man kann jetzt aber auch sagen, wenn er erstmal abwartet, dann ändert sich ja am aktuellen Kurs der Fed erstmal nichts. Das hat ja Bitcoin soweit eigentlich schon eingepreist und wir stehen dann eigentlich an derselben Stelle wie vorher, also ungeachtet der üblichen Tagesschwankungen, die es dann am Tag der Fed-Sitzung gibt. Hätte Bitcoin dann möglicherweise ja doch noch den Raum, seine Rallye fortzusetzen im Anschluss. Glaubst du das auch?
Ja, wir schauen mal am Mittwoch, wie sein Wording ist. Er kann teilweise, dadurch, dass Algorithmen ja mittlerweile im Millisekundenbereich sein, dieses Live-Scannen und sofort probieren umzusetzen, da wird es dann spannend. Zudem dürfen wir halt nicht vergessen, dass selbst wenn Powell vielleicht sieht, okay, eigentlich könnte ich ein bisschen an der Zinsschraube drehen, dass er dann vielleicht aber auch, ja, einfach weil ihm von Trump mehrfach vom Kopf gestoßen wurde, auch diese Ermittlungen gegen ihn, die ja jetzt von einem Bundesrichter in den USA erstmal wieder gestoppt wurden, er womöglich parteipolitisch agieren könnte. Nicht vergessen, Powell ist eigentlich Demokrat. Und deswegen Herrn Trump zumindest mal kein Geschenk vor seinem Abschied, Paul tritt ja quasi in 3 Monaten Pi mal Daumen ab, noch überreichen wird, indem er dann auch noch ja, die Zinsen senkt und POTUS Forderungen nachkommt. Mein Tipp ist an dieser Stelle immer genau schauen, was der US-Dollar-Index DXY macht, weil der reagiert ziemlich sensibel aktuell. Wir wissen, er ist in den letzten Wochen deutlich gen Norden geschossen. Der hat nämlich dann am letzten Freitag, das war dann auch nochmal zusätzlich Gegenwind für die Aktien, für alles im Grunde den ganzen Investmentsektor, mit 100,5 den höchsten Wert seit Mai 2025 erreicht. Und könnte, wenn wir da nämlich drüber ausbrechen, nochmal weiter an Stärke zunehmen. Das wäre dann auch so ein bisschen Gegenwind, kann man vielleicht sagen.
Hm, du sagst der DXY. Wie ist es mit den 10-Year-Yields? Die werden hier auch oft quasi hinzugezogen. Was können wir aus denen lesen in den nächsten Tagen?
Ja, die sind tatsächlich auch wieder angestiegen. Also die sind haben auch wieder ein Problem, dass quasi US-Staatsanleihen abverkauft werden. Yields steigen wieder. Yields der 10-Jährigen sind jetzt, glaube ich, sind bei 4,1% meiner Meinung nach, glaube ich, hatte ich letzte Woche geguckt. Also die haben auch wieder deutlich zugenommen. Das ist ja auch etwas, was Herrn Trump so überhaupt nicht geliebt, weil was braucht er? Er braucht frisches Geld für günstig und jetzt muss er seine sozusagen die alten Kredite mit neuen Krediten bedienen und die zu deutlich teureren Konditionen. Also im Grunde genommen das Schlimmste, was oder Worst-Case-Szenario für die USA. Wiederum kann man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, einer der Gründe, warum wir sagen, Bitcoin ist sozusagen ein Asset, was man halten sollte, schlicht und einfach aus dem Grund, weil diese ganze Überschuldungsthematik ja quasi Bitcoin der Gegenspieler dazu sein soll oder der Gegenansatz.
Mhm. Ja, unabhängig vom Mittwoch, wo die Fed ja im Fokus steht, geben die Stablecoin-Zuflüsse aktuell wieder Hoffnung. Stefan, warum?
Ja, wir haben zumindest mal gesehen, dass der USDC, also der Stablecoin von Circle, in den letzten 30 Handelstagen rund 12% an Ausgabemenge hinzugewonnen hat. Die waren in der Korrektur bis zum 1. oder Anfang Februar roundabout auf 70 Milliarden zurückgekommen. Also man sah die Leute, es wurden keine Stablecoins mehr gebraucht. Was passiert? USDC fängt an, Stablecoins zu burnen. Die haben sie jetzt im Endeffekt wieder neue gemintet. Von 70 Milliarden sind wir da auf 80 Milliarden hochgegangen. Das kann zumindest mal darauf hindeuten, dass Leute wieder sagen, okay, es kann Sinn machen, jetzt in Bitcoin, in andere Kryptowährungen womöglich zu investieren. Es ist zumindest so ein kleiner, es ist vielleicht kein Raketentreibstoff momentan, aber es ist zumindest ein bisschen Rückenwind, den wir von der Seite noch bekommen. Insofern immer auch die Stablecoin-Flüsse im Blick behalten, weil ich habe noch keine Bitcoin- oder nachhaltige Krypto-Rallye gesehen, ohne dass nicht auch die Stablecoin-Menge deutlich damit zeitgleich mit zugenommen hat.
Genau, definitiv eine strukturelle Stütze und auch immer wichtig im Blick zu behalten, was dann on-chain sozusagen an Kapital in den Krypto-Space kommt, nicht nur jetzt von Seiten von ETFs und Co. Ja, wir wollen uns mal mit den anstehenden Makro-Events dieser Woche beschäftigen, also auch abseits der Fed. Über die Woche verteilt steht ja auch einiges an, allen voran Wirtschaftsdaten aus den USA, die ihren Teil ja auch wiederum zur Volatilität beitragen werden. Stefan, was erwartet uns noch?
Ja, wir haben tatsächlich am Mittwochnachmittag, erst geht's los, 13.30 Uhr deutscher Zeit, wegen der Zeitverschiebung immer noch eine Stunde eher, die Erzeugerpreisdaten, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Dann am Abend folgt die Bekanntgabe der zweiten Leitzinsentscheidung und dann nachträglich eine halbe Stunde danach geht es mit der Pressekonferenz los, worauf alle warten. Tags darauf wird dann tatsächlich in den frühen Morgenstunden auch noch die neueste Zinsentscheidung der Bank of Japan, also der BOJ, veröffentlicht. Da rechnet man mit keinen weiteren Zinsanstiegen, zumal die Inflation in Japan etwas zurückgekommen ist. Muss man aber dennoch immer im Blick haben, Stichwort Carry Trade, ganz vom Tisch ist das auch nicht. Und am letzten Handelstag der Woche, und das belastet vielleicht oder wirkt sich auch diese ganze, über die ganzen Handelstage jetzt in dieser Handelswoche aus, sind nämlich der große Verfall in USA genannt Quadruple Witching, bedeutet die Wetten auf Futures auf Aktienindizes, Einzeltitel, Rohstoffe verfallen alle Freitag und traditionell ist dann immer mit größeren Kursaufschlägen am Finanzmarkt zu rechnen, insbesondere weil wir mit dem Iran, mit diesem Konflikt, mit dem andauernden, dürften einige Akteure am Markt womöglich ja ein bisschen in Schieflage stehen und müssten sich nachpositionieren. Das können die Stillhalter sein, die sagen, okay, das passt uns so nicht. Das können Investoren sein, die sagen, nee, so will ich meine Futures aber nicht auslaufen lassen. Das heißt, ich muss womöglich wieder gegenhedgen. Das heißt, das führt im Endeffekt dann immer zu steigender Volatilität an den Märkten.
Ja, bei dem Stichwort schauen wir uns doch mal an, was so technisch bei Bitcoin geht. Man kann ja trotz anhaltender Kursabschläge an den weltweiten Aktienmärkten weiterhin verhältnismäßig gut dastehen. Wir sehen ziemlich viele grüne Daily Candles da. Bitcoin taxiert im Wochenvergleich 8% fester. Welche Kursziele auf der Oberseite siehst du, sollten die Bullen am Drücker bleiben und gegebenenfalls die Handelsrange der letzten 6 Wochen gen Norden auflösen? 6 Wochen sind wir schon in dieser Range, ey krass, kommt mir vor wie eine Ewigkeit.
Ja, und wir haben jetzt tatsächlich 8 Tage, also jetzt, ja doch, 3, 6, ist jetzt der 8. Tag, in dem wir jetzt tatsächlich eine grüne Kerze produziert haben, nach dem Rückfall da an dem Sonntag in Richtung 65.000. Ihr seht es schon, das meinte ich mit höherem Hoch vorhin. Wir sind hier ziemlich genau, wenn wir zurückgucken würden, an dieses Tief vom 7. April rangelaufen, da jetzt erstmal geprallt. Ihr wisst von den vorigen Wochen, das ist die Zone, die es zu halten gibt. Positiv erstmal, kurz eingekreist, hier, nachdem wir die 20-Tage-Linie, die jetzt auch, und das ist das Wichtige, habe ich gesagt, wenn die seitwärts läuft, verliert die an Relevanz. Wenn sie steigt, also wenn sie trendet, wird sie wichtiger. Zum einen dann im Endeffekt logischerweise als Support. Und jetzt haben wir auch, stehen wir drauf und dran, die 50-Tage-Linie. Da sind wir gestern tatsächlich rangelaufen. Und dann haben wir sie heute jetzt genommen und sie noch läuft sie seitwärts. Wir brauchen also auch dort quasi wieder eine Umkehr, dass beide wieder anfangen zu trennen. Irgendwann optimalerweise dürfte die kürzere, also die schnellere EMA, die 20er, die 50er wieder überholen. Das wäre dann ein Indiz dafür, okay, die Umkehr könnte geglückt sein, um es mal so zu sagen. Wir sehen aber, und das ist vielleicht auch das Wichtige, solange die Bullen jetzt diese 50-Tage-Linie optimalerweise per Tagesschluss halten, und gerade wenn ich jetzt in einen 4-Stunden-Chart gehe, dann sieht man auch, wie wichtig dieser Bereich um diese 72.938 sind es hier, sagen wir mal 72.900, sind. Diese Marke habe ich auch in der letzten Kursanalyse in der Vorwoche schon als relevant genannt, dass wir im Endeffekt die als Widerstand fungieren könnte, wenn wir dann Ausbruch sehen und da mit einhergehende Rückeroberung der 50-Tage-Linie könnten wir dann im Endeffekt weiter gen Norden laufen. Bedeutet auf der Oberseite, zurück in Tageschart, nehmen wir diese Zone um ja 74.400, 74.500 give or take, nehmen wir die raus und das obere Bollinger Band trendet auch gerade wieder gen Norden, also öffnet sich, das ist immer wichtig, dass wir dann gibt uns Raum, dass wir weiterlaufen können, müssen wir schnell versuchen, per Tagesschluss, ja grob, den Bereich, sagen wir mal 75, vielleicht 75,4 rauszunehmen, dann hätten wir eine Chance, meiner Meinung nach, schnell in diese Zone um 76,8 zu laufen, die war nämlich hier Anfang Januar, Ende Januar, Anfang Februar mehrfach Support per Tagesschluss. Als sie dann nachhaltig gebrochen war, wurde sie am 4. Februar zum Resist und kurz danach Vams war dieser Abverkauf hier am 5. Februar. Insofern, das könnte die erste Marke sein, die wir anlaufen, wenn wir diese 75,4 rausnehmen sollten. Schaffen wir es auch, die zu durchbrechen? Sehe ich eine gute Chance, dass wir zumindest mal in den Bereich um, was sind das, 78,600 Pi mal Daumen. Die waren nämlich wiederum Anfang Februar dann auf der Oberseite mehrfach Resist. Das heißt, ne, 1, 2, 3 Mal, dass wir sie hier nicht rausgenommen haben, dann kam der Abverkauf. Das heißt, das wäre die nächste mögliche Zone. Wenn wir die rausnehmen sollten, und ich, eigentlich für mich ist das kurzfristig fast schon das maximale Kursziel für diese Woche, es sei denn, es läuft wirklich gut und wir hören auch vielleicht mal ein paar beruhigende Töne aus dem Nahen Osten, dass wir eventuell in den Bereich um 80.000 laufen können. Zur Erinnerung, das war die Marke, das ist Verlaufstief vom 21. November. Pro forma halber führe ich mal an, wenn auf einmal vielleicht Herr Paul ganz dorfisch um die Ecke kommt, dass, weil er sich vielleicht nicht zu Schulden kommen lassen, dass er wieder behind the curve wäre, sondern dass er vielleicht wieder warten auf einmal pro, also wirklich dovische Aussagen macht, die sagt, die Fed ist am Start, wir machen. Wir können notfalls irgendwie auch zwischen quasi eine Notkürzung zum Beispiel durchführen, dass wir dann eine Möglichkeit haben, maximales Kursziel wäre so der Bereich 84.400, 84.500. Das war zum einen im November und Dezember immer per Tagesschlusskurs immer wieder gehalten worden. Und zum anderen haben wir hier tatsächlich bei 84.550, glaube ich, haben wir noch eine offene CME-Kurslücke vom Future-Markt. Insofern, das zieht dann irgendwann auch immer so als Magnet, Johannes.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, beziehungsweise die Konditionen für dieses Aufwärtspotenzial, wenn die halt eben nicht gegeben sind und es vielleicht zu einem De-Risking an den weltweiten Finanzmärkten kommt und Bitcoin weiter gen Süden tendiert, es wieder ein Fake-Out sein sollte, was erwartet uns dann?
Das ist auch der Grund, warum ich die Leute sagen, warum hat Stefan da jetzt einen Short aufgemacht. Zum einen mache ich es, um meine Position, die Long-Position, auch Spot-Position insgesamt zu hedgen. Zum anderen, ein Resist ist so lange Resist, bis er es nicht mehr ist. Also solange dieser Bereich hier nicht rausgenommen wird nachhaltig, ist für mich, ist jederzeit eine Möglichkeit, dass im Grunde genommen wir alle Leute fangen hier an rein zu FOMOen, so wie Herr Saylor quasi, also alle kaufen wie die Wilden und dann kommt aber der Abpraller, weil zum Beispiel der S&P 500 und der Nasdaq weiter abgeben und auf einmal machen wir hier einen Rücksetzer und brechen hier nicht nachhaltig drüber aus, haben so ein Fake-Out und laufen dann tiefer, dann ist es sehr schnell eine Möglichkeit, dass wenn wir in dem Bereich, ja, grob 72, was hatte ich gesagt, 72,9, meinetwegen 72,8 auch, fallen wir da wieder drunter, sprich wir geben die 50-Tage-Linie wieder auf, könnten wir sehr schnell in den Bereich 70,500 wieder zurücklaufen, da käme dann auch langsam die steigende 20-Tage-Linie an, das wäre so die erste Marke, wo ich dann mit Sicherheit auch von diesem Short bei 74 dann wieder die Position womöglich verkleinern könnte, um genau zu gucken, was passiert hier, drehen die Bullen denn den Spieß sozusagen wieder, machen dann übergeordnet weiterhin ein höheres Tief. Dann könnte ich die Position wieder verkleinern, womöglich die Long-Position auch vielleicht wieder ein bisschen vergrößern. Da muss man heutzutage, also aktuell sehr flexibel sein, auch gerade bei diesem Range-Trading. Geben wir diese 70,500 Pi mal Daumen, geben wir die auf, dann kommt meiner Meinung nach eine Vorentscheidung im Bereich 69.000. Das ist für mich die Linie im Sand, habe ich schon x-mal erwähnt. Das ist das 221er Hoch. Und diese Marke muss eigentlich gehalten werden von den Bullen, weil wenn die Bären es tatsächlich schaffen sollten, mit neuem Gegenwind, das Ding hier abverkaufen und unter die 69.000 zu drücken nachhaltig, können wir sehr schnell zwischen Marke 67,2 und Unterkante meiner Meinung nach um den Bereich 65 bis 65.000 zu fallen oder zurückfallen. Hier ist auch das untere Bollinger Band. Das ist für mich aktuell aber tatsächlich auch die absolute Unterkante, zumindest für diese Handelswoche, vielleicht sogar für die nächsten zwei Handelswochen, wo wir also das mögliche Rückschlagpotenzial, die relative Stärke von Bitcoin aktuell lässt mich einfach gerade hoffen, dass wenn es jetzt nicht einen absoluten Black Swan Event sozusagen an den am klassischen Finanzmarkt gibt und es gibt mögliche potenzielle Gründe, die hatten Johannes und ich hier gerade vorgestellt, sehe ich dennoch eine gute Chance durch die relative Stärke, die Bitcoin die ganze Zeit hatte, dass wir, wenn wir zurückkommen, optimalerweise zumindest ein höheres Tief ausbilden und nicht unter dieses Monatstief hier vom bei ja, 65,5 Pi mal Daumen zurückfallen, weil dann wäre das die Tiefs logischerweise diese Vormonatstiefs. Davon gehe ich aber aktuell nicht aus. Ich denke eher, wenn so eine Fakeouts kommen, müssen die Bullen, und das wissen sie, glaube ich, auch bei 69.000 spätestens, optimalerweise schon eher wieder am Start sein und die Geschichte wieder hochschieben.
Alright, danke dir, Stefan. Wir sind damit dann auch schon am Ende angekommen. Wir danken euch natürlich fürs Einschalten und Zuhören. Am Mittwoch sehen wir uns dann alle zum Marktupdate wieder. Um 12.30 Uhr geht's da los. Da gibt's dann weitere Chartanalysen von Stefan und hoffentlich auch neue Erkenntnisse zu den aktuellen Ereignissen, vor allem im Bereich Nahostkonflikt, aber auch dem Kurs der Geldpolitik. Aber das wird sich dann sicherlich dann erst am Mittwoch zeigen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure brennenden Fragen im Live-Chat und sehen uns dort um 12.30 Uhr. Macht's gut, ihr Lieben.
Ja, bis Mittwoch, ihr Lieben.